mir eine Freude, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern können und dass ihr gekommen seid wegen unserem Gott oder einfach, weil ihr mehr wissen wollt über diesen Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ihr seid ermutigt. Mich hat ermutigt, gestern in Wolin dabei zu sein, als aufgeräumt wurde. Es waren so viele Helfer dort. Also mich hat es auch nicht wirklich gebraucht, aber es war einfach schön, die Gemeinschaft zu erleben. Geschwister, die wir auch heute beim gemeinsamen Gottesdienst um 14.30 Uhr treffen können. Und mich hat ermutigt, mit Johann Friesen zu sprechen, der sagte, dass das eine sehr gesegnete Zeit der Camps war in diesem Sommer und sie immer wieder Gottes Gnade erlebt haben. Und die Mitarbeiter sich sehr eingesetzt haben, aber am Ende hängt es ja wirklich an Gottes Gnade. Und ja, das einfach zur Ermutigung für euch, die ihr dafür gebetet habt, für diese vergangenen Camps, ein Bibelcamp für junge Leute ab 16. Dann gab es ein russisches Camp, ein Camp für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren und dann jetzt auch noch letzte Woche das Kids Camp zum ersten Mal so für nicht nur für eine Gemeinde, sondern geöffnet für alle, die teilnehmen wollen. Und ja, das ist schön zu hören, einfach, dass nicht nur aus den bekannten Gemeinden Kinder dort waren, sondern auch von außerhalb. Und aus verschiedenen Kulturen auch. Ja, denn das Heil, das wir im Johannesevangelium lesen, ist für die ganze Welt, nicht nur für die Juden. Deswegen brauchen wir uns nicht selbst bemitleiden, sondern können uns freuen. Lass uns gleich einsteigen in Gottes Wort und vorher noch zusammen beten, dass Gott durch seinen Geist wirkt. Vater im Himmel, wir preisen dich für deine Wahrheit, die in jeder Kultur und an jedem Ort gleich gültig ist und wir uns darauf verlassen können, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Danke auch, dass du gerade Kinder zu dir rufst, dass sie schon auch mit ihren Möglichkeiten verstehen können, dass du die Welt gemacht hast und dass du einen Anspruch hast auf ihr Leben und dass sie nicht nur Falsches tun, sondern auch im Herzen böse sind, aber dass du Böse annimmst, solche, die versagen, zu dir rufst und neu machen kannst, ihnen alle Schuld vergeben kannst. Bitte lass das auch deutlich werden, wenn wir dein Wort vom Lamm Gottes lesen und zusammen betrachten. Ich bitte durch deine Güte, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du unsere Augen erleuchtest für das ein für alle Mal überlieferte Wort, dass wir gar nicht etwas Zusätzliches brauchen, sondern einfach dein Wort verstehen und dann es auch in unser Leben spricht. Das kann kein Mensch wirken, das kannst nur du. Vater, bitte handle du auf deine übernatürliche Weise. Amen. Verstehst du, wen du bezeugst als Christ? Das ist die Frage, die heute vor uns steht und die ist so grundlegend, weil sie hat damit zu tun, ob wir wirklich den Herrn kennen. Nur wenn wir ihn kennen, dann können wir ihn auch wirklich bezeugen. Und ich spreche zu euch, von denen ich ja weiß, dass ihr auch den Herrn kennt. Und deswegen bin ich da auch zuversichtlich, dass ihr diese Frage auch positiv beantworten könnt, dass ihr Christus gefunden habt. Und doch gibt es auch einen praktischen Test dafür, ob du den Herrn kennst. Und den habe ich gelesen bei dem Prediger Dr. Martin Lloyd-Jones. In einer seiner Predigten dort gibt er folgendes Szenario. Stell dir vor, dein Freund oder deine Freundin ruft nach dir ans Sterbebett. Dein Freund oder deine Freundin ist also nahe dem Tod und da gibt es auch nichts schön zu reden. Du weißt, dein Freund oder deine Freundin hat ein gottloses Leben gelebt. Und jetzt ist die Frage, hast du ihm in der Situation etwas zu geben? Da kann man jetzt nicht mehr das Leben umkrempeln, da kann man nichts verbessern, da kann man nichts nochmal neu machen, das ist vorbei. Hast du in dem Moment deinem Freund, deiner Freundin etwas zu sagen? Das zeigt uns, ob wir den Herrn kennen, ob wir ihn bezeugen können. Was würdest du sagen? Wie gut, dass wir in Gottes Wort Klarheit bekommen und uns heute einem Vers vor allem widmen können, in Johannes Kapitel 1. Und auch ohne Sterbebett ist es dringend, ganz dringend, Christus zu bezeugen. Ja, wir wünschen uns das häufig, dass Menschen das doch sehen, wie dringend es ist. Beim Sterbebett ist es ihnen sehr bewusst, dass das Leben jetzt vorbei ist und die Frage, was danach kommt. Aber das ist jederzeit dringend. Nur der Teufel will uns eben ständig beschäftigt halten, dass wir ja nicht daran denken, dass das Leben ein Ende hat. Lesen wir gemeinsam Johannes 1, ab Vers 29, und ich lese uns die Verse, die zusammenhängen. Wir kommen jetzt zu einer ganz besonderen Woche. Das werde ich auch in den folgenden Predigten noch betonen. Also mit diesem Vers 19 beginnt ja jetzt die eigentliche Handlung, und Johannes hat das so gegliedert, dass er uns eine besondere Woche zeigt. Eine Woche hat 7 Tage, und so werdet ihr merken, dass er häufig sagt, am folgenden Tag, und dann sagt er am 3. Tag. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auf 7 Tage, und wir befinden uns hier heute am 2. Tag dieser besonderen Woche. Und das beginnt in Vers 29 wie folgt. Gottes Wort sagt: Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Soweit das Wort. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Verstehen, wen du bezeugst als Christ. Ich bin Christ, ich bezeuge Jesus, Gottes Lamm, das Sünde wegnimmt. Das ist der erste von 2 Punkten. Der 2. Punkt, also dann nächste Woche, nein, nicht in nächste Woche, in 2 Wochen. Zuallererst bezeugt uns Johannes hier das, was wir am meisten brauchen, nämlich ein Lamm, das die Sünde wegnimmt. Achte darauf, wie dieser Vers beginnt, am folgenden Tag. Es ist also der 2. Tag einer besonderen Woche, und wieder ist Johannes da, wo Wasser ist, wieder kommen Menschen zu ihm, die umkehren wollen. Beziehungsweise es kommen erstmal die Menschen zu ihm, die erstmal vielleicht hören wollen, was er zu sagen hat. Johannes predigt und er spricht von der Buße, er ruft zur Buße auf, und dann lassen sich solche taufen, die sich entschieden haben, von ihren Sünden zum Gott Israels umzukehren. Und dieser 2. Tag ist besonders. Johannes schaut auf und er sieht Jesus auf sich zukommen. Und er ruft für alle hörbar: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Nun, erste Worte sind entscheidend. Hier hat Johannes die besondere Gelegenheit, Jesus dieser Menschenmenge vorzustellen. Was sagt er über ihn als allererstes? Als wen stellt er Jesus vor? Siehe das Lamm Gottes. Die Frage ist, warum passt diese Beschreibung so haargenau auf Jesus? Und dafür schauen wir uns an, woran das Lamm erinnert. Woran das Lamm erinnert. Hier können wir nicht einfach von uns selbst ausgehen. Wir denken bei einem Lamm vielleicht an ein niedliches Tier. Wir sehen die Schafe auf der Weide. Da ist der Weidezaun drum. Denn es gibt ja auch wieder Wölfe und da gibt es die Herdenschutzhunde. Sollte man nicht zu nahe kommen. Die vertreiben jeden, der in die Nähe kommt. Und dann sieht man aus in der Ferne die Herde Schafe und dann springen da kleine Schafe herum, die Lämmer. Und die sind niedlich, die sind vielleicht noch ein bisschen unbeholfen, spielerisch. Ein niedliches Lamm. Ist das, woran Johannes hier denkt? Nun, wir müssen uns hineinversetzen in die Empfänger. Und das waren Juden und die kannten das Alte Testament. Und dort in der Übersetzung des Alten Testamentes taucht dieses Wort Lamm, dieses griechische Wort, das hier verwendet wird, auch immer wieder auf. Zum einen, weil die Israeliten ja traditionell Vieh hüteten. Die haben also ihre eigenen Schafe gehabt und deswegen auch von Lämmern geredet. Die kannten das. Aber zum anderen waren auch Lämmer die von Gott bestimmten Opfertiere. Und im Gesetz legte Gott fest, dass ein Lamm ein wohlgefälliges Opfer war, das Anbetung ausdrückt. Also Ehrerbietung für Gott. Da durfte nicht jedes Tier geopfert werden, nur bestimmte Tiere. Und ein Lamm gehörte dazu. Und dafür wurde das Lamm geschlachtet. Ich kann euch nicht genau sagen, wie sie das gemacht haben, ob sie den Hals aufgeschnitten haben. Auf jeden Fall floss das ganze Blut heraus aus diesem Tier. Es war tot. Und dann wurde das Tier teilweise oder auch ganz auf dem Altar verbrannt. Das steht so im Gesetz, dass das Volk Israel am Berg Sinai bekommen hat. Aber schon bevor sie am Sinai waren, gab es ein besonderes Lamm, das geopfert wurde. Ein Lamm hatte eine besondere Rolle. Welches Lamm war das? Das wussten auch die Juden zur Zeit von Johannes, denn auch damals haben sie jedes Jahr das Passafest gefeiert. Und bei diesem Fest stand im Zentrum ein Lamm, ein besonderes Lamm. Und das führt uns jetzt gedanklich zurück zur Versklavung des Volkes Israel in Ägypten. Ihr erinnert euch, Israel sollte aus Ägypten ausziehen, weil Gott den Anspruch auf das Volk hat. Es ist mein Volk, mein Sohn, aber der Pharao ließ sie nicht ziehen. Und so sandte Jahwe, der einzig wahre Gott, hintereinander 9 schwere Plagen über das Land Ägypten. Es waren Plagen wie Frösche überall, Stechmücken, Heuschrecken und auch Hagel, um nur einige zu nennen. Aber der mittlerweile verstockte Pharao, der lehnte es ab, dass die Israeliten gehen. Und so gab es noch eine finale Plage, eine letzte Plage, die kündigte Jahwe an. In 2. Mose 12, Vers 12, ich lese uns einen Vers aus 2. Mose 12, Vers 12. Das ist das Kapitel der Ankündigung dieser letzten Plage. Und dabei hat Gott ja nicht herumprobiert, sondern er hat das genauso geplant, dass die letzte Plage zum Ziel führt, dass der Pharao das Volk ziehen lässt. 2. Mose 12, Vers 12, dort steht, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, Jahwe. Achte darauf, dass Gott gerecht ist. Er vollzieht ein Strafgericht. Da sind Menschen, die beten andere Götter an. Es gibt doch nur einen Gott. Deswegen hat Gott einen gerechten Zorn auf die Ägypter. Und dann wollen sie nicht mal das Volk Israel ziehen lassen. Was für ein Hochmut. Das ist gerechtfertigt. Und wir denken, die Ägypter, ja, die sind schuldig. Aber was ist eigentlich mit den Israeliten? Sind sie unschuldig? Sie sind doch bestimmt keine Götzendiener, oder? Also die Israeliten, die beten doch Gott an. Achtet mal darauf, was der Prophet Hesekiel in Kapitel 20 verkündet. Hesekiel 20, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, vor 20 Jahren oder so, da ist mir das bewusst geworden, da war ich richtig erstaunt. Vielleicht schockiert es manche von euch, was wir hier lesen, was Hesekiel, der Prophet, ganz wahrheitsgemäß verkündet. In Vers 8, er spricht über die Israeliten. Sie aber waren widerspenstig gegen mich, sagt Gott, und wollten nicht auf mich hören. Keiner von ihnen warf die Gräuel, die er vor seinen Augen hatte, weg. Und die Götzen Ägyptens gaben sie nicht auf. Da nahm ich mir vor, meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen Zorn an ihnen zu vollstrecken, mitten im Land Ägypten. Seht ihr, auch die Israeliten verehrten Götzen im Land Ägypten. Sie waren genauso schuldig wie die Ägypter. Gott sieht ja nicht die Person an. Er sagt nicht, naja gut, du gehörst zu dem Volk, da nehme ich die Sünde nicht so ernst. Nein, egal in welchem Volk, Gott schaut auf Heiligkeit und er lässt die Sünde nicht ungestraft. Deswegen waren die Israeliten genauso in der Klemme. Wer nicht aus ganzer Liebe Jahwe anbetet, der ist schuldig vor ihm und der muss ebenso sterben. Im Fall der 10. Plage waren das die erstgeborenen Söhne. Warum der erstgeborene Sohn? Nun, der älteste Sohn, der war der hauptsächliche Erbe der Familie. Und so war er die Zukunft der Familie. Und die Familie ist jetzt in Gefahr. Das Volk ist in Gefahr. Die Todeswelle, die drohte auch die Israeliten zu erreichen und zu erfassen. Aber jetzt kommt Gottes Ausweg. Jeder Hausvater sollte sich ein Lamm auswählen. Ein besonderes, nämlich eins, was einjährig ist, ein Jahr alt. Die sind dann nicht mehr so ganz so klein und niedlich, schon größer gewachsen. Ein Jahr, sie sollten männlich sein, ein männliches Lamm und makellos. Keinen äußeren Fehler. Eins, was man deswegen ganz besonders behütet und wertschätzt. Und am Tag des Auszugs sollten die Lämmer abends geschlachtet werden und jeder Vater sollte das Blut auffangen und von dem Blut nehmen und an die Türpfosten und an die Schwelle streichen. Und Gott versprach in 2. Mose Kapitel 12 und Vers 13, 2. Mose 12, Vers 13. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Gott akzeptiert ein unschuldiges Lamm als Ersatz für den erstgeborenen Sohn. Nun, dieses Tier, das hat keine Sünde getan. Das kann auch gar nicht sündigen. Weil das Lamm kann gar nicht Gottes Wort und seine Gebote hören und verstehen. Das Tier lebt nach seinen Instinkten, wie Gott es ihm gegeben hat. Und ein Tier kann auch keine persönliche Beziehung zu Gott haben, nicht mit Gott reden. Das Lamm ist Gott nicht untreu geworden. Das Lamm hat niemals Götzen angebetet. Und doch soll das fehlerlose Lamm jetzt zum Stellvertreter werden für den Erstgeborenen. Das Lamm starb und der Sohn durfte weiterleben. Ich denke, wir können uns vorstellen, wie froh diese Familien waren, dass Gott diesen Weg gegeben hat. Dass jetzt lieber ihr geschätztes Lamm stirbt als ihr eigener Sohn. Wie sehr müssen sie dankbar gewesen sein für dieses Opferlamm. Stellt euch vor, das Geschrei in Ägypten um Mitternacht ertönte. Ganz Ägypten, ein Geheule. Mein Sohn lebt noch, er ist noch am Leben. Wie dankbar bin ich für dieses Lamm. Ja, auch wenn es jetzt tot ist und das ist schade, aber mein Sohn lebt. An dieser Stelle dürfen wir fragen, wie Gott es akzeptieren konnte, dass ein Tier für die Schuld eines Menschen stirbt. Wie geht das? Wie gesagt, das Tier kann ja nichts falsch machen. Das ist eine gute Frage. Und die Antwort finden wir in der Bibel. Die Antwort lautet, es war nie möglich, dass ein Tier die Schuld für einen Menschen bezahlt. Das war niemals möglich. Ja, ein Tier ist ein Tier. Es kann nicht die Schuld für einen Menschen bezahlen. Den Beleg finden wir in Hebräer 10, Vers 3 bis 4. Dort lesen wir, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Achtet darauf, was hier steht, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Achtet genau auf diese Ausdrucksweise, es kann die Sünden nicht hinwegnehmen. Starb also das Tier wie das Passahlamm, dann erinnerte das daran, wie schlimm die Sünde ist und dass es nicht Gott kein Ansehen der Person hat. Nicht, weil man jetzt in der besseren Familie geboren ist, deswegen nimmt Gott die Sünde nicht so ernst. Das Tier, der Tod des Tieres erinnerte daran, wie schlimm die Sünde ist, aber es konnte die Sünde nicht hinwegnehmen. Die Schuld wurde dadurch nicht beglichen. Denkt nicht, dass die Erstgeborenen jetzt dadurch sündlos waren. Unzählige Lämmer wurden tagtäglich geschlachtet, um in Gemeinschaft mit Gott bleiben zu können, auch nach dem Auszug. Und einmal im Jahr erinnerten diese vielen Lämmer auf einmal, also diese vielen geschlachteten Lämmer, die erinnerten daran, dass Gott die Familie verschonte, die gehorcht hat und das fehlerlose Lamm getötet hat. Und daran dachten auch die Juden, bei dem Wort Lamm. Das Lamm erinnerte also daran, dass es unbedingt nötig ist, ein Opfer für schuldige Sünder zu bringen. Aber dieses Tier konnte die Schuld nicht wegnehmen. Und deswegen ist es so erstaunlich, was Johannes jetzt über das Lamm Gottes sagt. Beachtet jetzt, was das Lamm tut. Als Johannes auf Jesus zeigt, da sagt er nicht, siehe das Lamm deiner Familie. Er sagt nicht, siehe dein Lamm. Er sagt, siehe das Lamm Gottes. Mit anderen Worten sagt er, dieses Lamm gehört Gott. Es gehört Gott. Lamm Gottes bedeutet, es gehört Gott. Aber nicht nur das. Es bedeutet auch, Gott hat es auserwählt. Die Familie, der Vater sollte ja für seine Familie ein Lamm auserwählen. Das Lamm Gottes hat nur einer ausgewählt, nämlich Gott. Und noch etwas. Das Lamm Gottes ist das einzige Lamm, was Gott selbst darbringt. Das Passahlamm hat der Vater dargebracht. Der hat es getötet, der menschliche Vater. Das Lamm Gottes bringt Gott selbst dar. Und weil es Gott gehört, weil es Gott selbst opfert, darum kann dieses Lamm das bisher Unmögliche tun. Es nimmt die Sünde hinweg. Und so wie es hier steht, in Johannes 1, und das kann man eben auch erkennen, wenn man im griechischen Text liest und sich fragt, wie ist da so ein Verb ausgedrückt, wie steht das genau da? Und dieses Verb, dass es die Schuld, dass es die Sünde hinwegnimmt, das ist eine Tatsache, die gültig dasteht. Die ist nicht nur einmal passiert und jetzt nicht mehr gültig, sondern für immer. Ja, wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, mir fällt jetzt nur ein blödes Beispiel ein, in England, da gab es mal eine Fenstersteuer, also man musste eben für jedes Fenster, das man in ein Haus einbaut, musste man extra Steuern zahlen. Gut, dass wir das hier nicht so haben in diesem Land, aber dieses Gesetz wurde verabschiedet dort in England vor über, sagen wir mal, 150 Jahren oder so. Aber es ist nicht mehr gültig. Es wurde verabschiedet, es wurde gültig gemacht, aber ist nicht mehr da. So ist es nicht hier. Das Lamm hat nicht die Sünde weggenommen, aber heutzutage ist es nicht mehr gültig. Das ist schön für die Menschen damals, aber nicht für uns heute, nein. Das ist eine gültige Wahrheit. Ein Ereignis, was geschehen ist, was gültig bleibt. Das ist so schön. Das ist so wichtig für dich. Nur hier findest du den einzigen Ausweg aus der Schuld und aus der Sünde. Und darum lass uns diesen Grund dafür verstehen. Warum wird der Mensch Jesus als Lamm Gottes bezeichnet? Und warum kann er auf einmal Sünde hinwegnehmen? Wie geht das? Und dazu hilft uns eine weitere wichtige Stelle im Alten Testament. Und natürlich kannte Johannes der Täufer diese Stelle. Und auch dort bezieht sich das Wort Lamm auf einen Menschen. Bitte schlagt Jesaja 53 auf, die Stelle, die wir schon zum Beginn unserer Zeit gelesen bekommen haben. Jesaja 53. Und das ist nicht nur für uns hilfreich zu verstehen, warum Johannes Jesus als Lamm Gottes bezeichnet. Das ist auch gleichzeitig eine wunderbare Möglichkeit, Juden das Evangelium zu erklären. Die Juden, sie lehnen ja das Neue Testament ab und bringen ähnliche Argumente hervor wie ungläubige Atheisten, die sagen, das Neue Testament ist eben menschengemacht, es kommt nicht von Gott. Und sie verwenden eben diese kritische Methode, um das zu abzulehnen. Aber hier haben wir einen Text in ihrer Bibel, in dem Tanach der Juden. Also eine wertvolle Möglichkeit, um Juden heutzutage das Evangelium zu bezeugen. Aber bestimmt ist das auch ein Text, der Muslime anspricht. Für Muslime ist das bedeutendste Opfer ihrer Religion die Schlachtung eines Schafs am sogenannten Opferfest. Ich habe das auch schon durch Gespräche erfahren, dass dieses Fest, der auch für Muslime in Deutschland wichtig ist, das Interessante ist, dieses Opferfest erinnert sie an Abrahams Bereitschaft, seinen Sohn zu opfern. Und so haben sie auch in ihrer Religion diesen Gedanken, dass Abraham seinen Sohn opfern sollte und dann es einen Stellvertreter gab, ein Tier. Und so hilft uns das so sehr, dass wir das Evangelium verstehen und auch weitersagen können. Auch solchen, die in einer falschen Religion gefangen sind. Jesaja 53 handelt eindeutig von einem Menschen. Schaut nochmal in Vers 3, da heißt es, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen. Seht ihr, das ist ein Mensch. Ein verachteter Mensch, ein Ausgestoßener. Und dann achtet auf Vers 7, dort heißt es, über diesen Menschen, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Der Mann der Schmerzen leidet still und stumm, so wie ein Lamm. Aber wer ist dieser Mann? Und warum leidet er? Bitte seht das für euch selbst in eurer Bibel, wenn wir jetzt diesen Text noch einmal durchgehen. Und dieser Text, den Dieter uns schon gelesen hat, den können wir in 5 Abschnitte einteilen. 5 logische Abschnitte. Und wir sehen in dieser Prophezeiung, was das Lamm tut. Erstens, es erniedrigt sich aus der Höhe. Kapitel 52, Abvers 13, da beginnt der Abschnitt mit, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Und dann heißt es von der Erniedrigung, gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und dann kommt wieder die Erhöhung. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund verschließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Dieser Knecht ist ein Wunder. Er ist der Allerhöchste und gleichzeitig der Allerniedrigste. Das in einer Person. Er ist nicht nur ein sehr hoher Mensch. Das können wir denken, weil hier heißt es ja, siehe, mein Knecht wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Aber er ist nicht nur ein Mensch. Bitte glaubt nicht, dass er nur ein Mensch ist. Jesaja hat das schon vorbereitet. In Jesaja 6, Vers 1 lesen wir, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Und hier schon hat Jesaja in Bezug auf Gott diese zwei hebräischen Worte gebraucht, hoch und erhaben. Das sind auch zwei Worte, die genauso in Jesaja 52, Vers 13 wieder auftauchen in Bezug auf den Knecht. Der hohe und erhabene und hier in Jesaja 52 der sehr erhabene, das beschreibt Gott, ihn als den Hohen. Dieser Knecht ist Gott selbst, aber gleichzeitig ist er der Niedrigste. Alle verachten ihn. Ich frage mich selbst, gab es schon mal einen Menschen, der so verunstaltet war, dass ich meinen Blick abgewendet habe? Wer hat das schon mal erlebt? Aber hier steht es. Dieser hohe und erhabene Gott selbst als Mensch ist so entstellt, dass man sich abwendet. Er erniedrigt sich aus der allerhöchsten Höhe. Zweitens, was tut das Lamm Gottes? Es erduldet die Ablehnung. Jetzt, okay. Man könnte denken, Gott würde das niemals auf sich sitzen lassen. Gott würde das nicht dulden, dass man ihn verachtet und erniedrigt. Aber achtet darauf, was er erduldet in Kapitel 53, Abvers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm Jahwes, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Der Prophet spricht hier aus der Sicht von dem Volk Israel. Also Israel spricht hier, wir, wenn es heißt, wir sahen ihn. Das Wunder in Person kam zu ihnen, aber sie glaubten ihm nicht, steht hier. Genau das, was wir im Neuen Testament lesen, dass sie ihm nicht glaubten. Und dabei kam doch Gott als Knecht mitten unter sie. Ja, er hat Gott gedient in erster Linie, aber dadurch auch den Menschen. Er hat so viel gedient, wenn wir daran denken, was er getan hat unter ihnen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie er sie belehrt hat, obwohl er sich zurückgezogen hat mit den Jüngern. Sie kamen ihm hinterher und er hat sie trotzdem belehrt, das Wichtigste gegeben, die Wahrheit. Und dann hat er sie gespeist und alle wurden satt, sodass dann noch 12 Körbe übrig waren. Wie hat der Sohn Gottes ihnen gedient? Er war der Knecht, der in erster Linie nur für Gott da war und ihm immer treu war, perfekt lebte. Aber das Volk hatte dafür keine Wertschätzung für so einen Menschen. Schlimmer noch, sie verachteten ihn, sie wollten ihn tot. Das führt uns zum nächsten Punkt, was das Lamm tat. In den Versen 4 bis 6, es erwirkt die Sühne. Sühne bedeutet, Gottes Zorn wird gestillt und die Schuld wird ausgelöscht. Und so ist es wieder möglich, Gott zu nahen. Das bedeutet Sühne. Gottes Zorn wird gestillt, die Sünde wird ausgelöscht und jetzt kann Gott den Sünder annehmen. Das ist Sühne. Genau das schafft der Sohn Gottes, der Knecht Gottes. Hier in den Versen 4 bis 6 beschrieben, aus der Sicht eines Volkes, das es jetzt endlich erkennt. Also das historische Israel bis heute als Großes und Ganzes erkennt den Messias nicht. Aber es kommt ein Tag in der Zukunft, wenn ganz Israel gerettet wird, wie es in Römer 11 heißt. Und dann werden sie endlich den Messias erkennen und an ihn glauben. Und dann werden sie sagen, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Lasst uns hier das Wichtigste verstehen in diesen Versen. Wir gehen ja einfach sehr oberflächlich jetzt durch diesen Text, aber wichtig ist zu verstehen, dass Sünde hier mit den Auswirkungen beschrieben wird. Sünde ist eine Sache des Herzens, Gottes Anspruch abzulehnen und ihm nicht zu gehorchen. Die Auswirkung davon ist Krankheit und Schmerzen. So steht es hier in Jesaja 53, Vers 4. Nicht jede Krankheit kommt für eine bestimmte Sünde, aber alle Krankheit ist Folge unserer Sünde. Sonst wären wir nicht sterblich und empfänglich für Krankheit. Dass wir krank werden und Schmerzen haben, erinnert uns an die Wurzel davon, die Sünde in uns. Aber was ist Sünde? Gott definiert das ganz klar in 1. Johannes 3, Vers 4, wo es heißt, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist gleich Gesetzlosigkeit. Und dafür gab Gott seinem Volk Israel das Gesetz, damit sie ihre Sünde erkennen. Und wenn ich euch an dieses Gesetz erinnere, dann denkt nicht, dass es uns nicht gilt, weil wir ja nicht Israel sind. Gott hat nicht zwei Maßstäbe, sondern einen. Und Israel, die bekamen das Gesetz, damit sie dem allen Völkern beibringen, was ist Gottes Maßstab. Gottes Moral gilt für Juden und Nichtjuden. Und damit wir das wirklich erfassen, was der Knecht Gottes getan hat, indem er gesühnt hat, also die Sünde ausgelöscht hat und den Zorn Gottes gestillt hat, dafür müssen wir verstehen, was Gottes Maßstab ist für uns. Er lautet wie folgt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Punkt. Dein ganzes Leben lang, zu jeder Zeit. Du sollst nicht töten. Und schon das innerliche Verachten, Schimpfen, Hassen macht uns schuldig. Des Mords im Herzen. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, auch jede Fantasie über Sex außerhalb der Ehe macht schuldig vor Gott. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Also jede Lüge, die ich über einen anderen erzähle, macht mich schuldig vor dem heiligen Gott. Du sollst nicht begehren. Irgendetwas, das dein Nächster hat, also jeder Neid macht schuldig vor Gott. Und die Frage ist, an wen denkst du jetzt gerade? Bitte denke an dich selbst. Denn Gott fordert von dir, diese Gebote zu halten. Hast du das erfüllt? Nun, mancher wendet ein, keiner kann das. Wie sollte man perfekt sein? Niemand ist perfekt. Und wenn du damit meinst, Gott kann das nicht fordern, dass man perfekt ist, das wäre einfach zu viel. Gott kann doch nicht fordern, dass man sein Gesetz fehlerlos hält. Ja, das ist schon richtig, nicht zu lügen. Und es ist gut, nicht zu töten. Aber das schafft doch keiner, dass er nie mal ärgerlich wird. Dass er nie mal einen unreinen Gedanken hat oder nie mal neidisch ist. Das schafft doch keiner. Das kann nicht Gottes Maßstab sein. Nun, wer so denkt, hat schon gesündigt. Der hat schon gezeigt, dass er gesetzlos ist. Nämlich, dass er sein eigenes Gesetz aufgestellt hat, nämlich man soll möglichst die Gebote halten, aber man schafft es nicht immer. Das ist die Gesetzlosigkeit, nämlich Gottes Gesetz, so wie es gemeint ist, abzulehnen. Gott sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Jakobus 2, Vers 10. Aber was führt uns dazu, diese Gebote zu brechen? Was führt denn zum Hochmut? Was führt zum Hass? Was führt zum Neid? Was führt zur Lüge? Es ist tatsächlich der Mangel an Liebe. Wenn ich nämlich jeden Menschen liebe, dann werde ich das niemals tun. Also, ich liebe meinen Nächsten nicht, wenn ich Gottes Gesetz breche. Und woher kommt das wiederum? Das kommt davon, dass ich meinen Schöpfer nicht liebe. Und so gibt Gott diese Gebote, weil sie widerspiegeln, wie er im Wesen ist. Wisst ihr, Gott sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, weil er selbst Autorität ist. Gott sagt, du sollst nicht töten, weil Gott ist der Schöpfer von jedem Menschen und er bestimmt über sie. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, weil er absolut treu ist. Gott sagt, du sollst nicht stehlen, weil er gut ist und jedem zuteilt, was man haben soll. Er macht reich und arm. Gott sagt, du sollst nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Gott sagt, du sollst nicht beneiden, weil er gütig ist, freigebig. Und so zeigen wir, wenn wir diese Gebote brechen, dass wir Gott nicht lieben. Und wenn ich diese genannten Gebote gebrochen habe, dann ist noch viel mehr falsch an mir. Dann beuge ich mich nicht vor dem, der spricht, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie, die Götterbilder, nicht an und diene ihnen nicht. Du sollst den Namen deines Gottes, den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Wisst ihr, Gott ist gerecht und unparteiisch. Ihn kann man nicht bestechen, bei ihm kann man nicht einen persönlichen Vorteil haben, einen Beziehungsvorteil. Er nimmt die Entscheidung eines jeden ernst. Wer nicht auf Gottes Gesetz hört, wird seine Schuld tragen. Und das ist das große Dilemma von Jesaja 53. Das ganze Volk Israel hat Gottes Gebote gebrochen, sie sind schuldig und sie verdienen ewige Verdammnis. Aber der Prophet Jesaja, was sieht er jetzt? Wie das Volk Gottes eines Tages anerkennen wird, in Jesaja 53, Vers 5, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Achtet hier auf das Wort durchbohrt. Wie haben die Juden damals hingerichtet? Durch Steinigung. Oder es wurden Verfluchte aufgehängt. Wir sehen im Alten Testament, wie Menschen geköpft werden. Aber was der Prophet hier sieht, ist eine Hinrichtung, die kannte man damals noch nicht. Hier wird der Hingerichtete durchbohrt. Was er hier beschreibt, ist die Kreuzigung, wo der Gekreuzigte mit Nägeln an das Kreuz geheftet wird. Jesaja sieht, wie der Knecht Gottes am Kreuz anstelle von Gesetzesbrechern bestraft wird. Und ich denke, mittlerweile ist klar, was ich mit Gesetzesbrecher meine. Jeder, der die Gebote Gottes auch nur einmal gebrochen hat. Ihr Lieben, wir sind da alle mit im Boot. Wir brauchen alle diesen Retter. In Vers 6 bekennt er jetzt, dass jeder Einzelne schuldig ist. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Seht ihr, wie hier jeder Einzelne seine Schuld bekennt? Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Also das sagt eine Gemeinschaft. Wir alle. Aber dann jeder wandte sich. Seht ihr, wie wichtig es ist, dass man als Sünder sagt, ich ging in die Irre. Ich bin schuld. Ich kann es nicht auf jemand anderen schieben. Ich kann nicht sagen, ich bin mitgelaufen und die vorangingen, die waren schuld. Ich wurde ja nur irgendwie unter Gruppenzwang mitgezwungen. Ich bin in die Irre gegangen. In dem Sinne ist auch jeder Mensch wie ein Schaf, nämlich eigensinnig. Wir hören nicht auf den Hirten und gehen falsche Wege. Währenddessen wird der Knecht Gottes als Schuldopfer geopfert. Und das ist die Sühne. Gott stillt seinen Zorn an dem Lamm Gottes und löscht dort die Sünde aus. Alle, für die er bezahlt hat, können von Gott angenommen werden. Das ist die frohe Botschaft. Und was tut das Lamm Gottes jetzt? Es ergibt sich still. Wir kommen also jetzt zu diesem entscheidenden Vers, der den Knecht Gottes als Lamm bezeichnet, hier in Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Der Knecht Gottes leidet wie ein Lamm. Und ich erinnere mich noch so gerne an die Predigt von Dieters Freund, Pastor Brian, wie er über diesen Text predigte. Und er betonte, dass im hebräischen Grundtext, was hier steht, wir haben es in der Bibel natürlich, er tat seinen Mund nicht auf und er verstummt. Damit ist gemeint, beziehungsweise er tat seinen Mund nicht auf, im Hebräischen ist hier eine absolute Stille gemeint. Wie es wörtlich hier heißt in diesem Text, er tat seinen Mund niemals auf. Stimmt das? Hat Jesus bei seinem Prozess gar kein Wort geredet? Hat er als von seiner Gefangennahme bis zu seinem Tod kein einziges Wort geredet? Das wisst ihr. Er hat geredet. Wie kann dann das hier richtig sein, was hier steht? Er tat seinen Mund niemals auf. Ist er absolut stumm vor Richtern, Henkern und Zuschauern? Nicht unbedingt. Der Herr Jesus hat tatsächlich geredet. Er hat mit Pilatus geredet. Er hat mit dem hohen Priester geredet. Er hat mit den, waren es nicht die Frauen, auf dem Weg nach Golgatha geredet, weint über euch. Er hat am Kreuz geredet, er hat mit Johannes geredet, er hat mit dem Übeltäter geredet. Was ist damit gemeint? Es geht nicht um Stille vor den Menschen, sondern Stille vor dem wahren Richter, Gott. In anderen Worten, der Herr Jesus, der Knecht Gottes, hat niemals gegen seinen Vater geredet. Kein Widerwort, kein Protest. Das ist damit gemeint. Nur wortlose Zustimmung, dass das qualvolle Gericht an ihm absolut gerecht ist. Die Schuld der eigensinnigen Schafe wurde ja auf ihn geworfen. Und jetzt war es gerecht, dass er so leidet. Das war absolut gerecht. Und so ist es gerecht, dass er stirbt und er protestiert nicht einen Moment. Das ist die Bedeutung des stummen Lammes. Stille Ergebung bis zum Tod. Ist das nicht unfassbar? Der Mann der Schmerzen ist Gott. Und nur deshalb konnte er alles richtig machen und nie Unrecht tun. Und als der völlig Gerechte ohne Schuld ging er in den Tod, ohne eine einzige Erwiderung gegen Gott, seinen Vater. Bleibt er im Grab? Nein, denn jetzt kommen wir zum Finale. Er ersteht aus den Toten. Achtet auf die Auferstehung in Vers 10. Aber Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, das ist der Tod am Kreuz, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Das ist die Auferstehung. Und das Vorhaben Jahwes wird in seiner Hand gelingen. Gott, der Vater, hat sein Opfer als Wiedergutmachung angenommen. Und als Beweis dafür wird der Knecht aus dem Grab erweckt. wieder lebendig. Und wie kann der Knecht Gottes jetzt, wie es in Vers 11 heißt, seine Lust sehen? Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Wie kann er das haben? Nur indem er von den Toten aufersteht. Wir haben also hier schon die Prophezeiung seiner Auferstehung. Wir können jedem, der zweifelt, zeigen, dass das Alte Testament nicht nur den Tod am Kreuz für den Messias verkündigte, sondern auch die Auferstehung. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Hier sehen wir, der Knecht, der Gerechte, macht als der Auferstandene viele gerecht. So wie auch Paulus sagt, er ist um unserer Übertretung willen dahingegeben worden, aber um unserer Rechtfertigung auferweckt worden. Die Auferstehung ist es, die unsere Rechtfertigung besiegelt. Ja? Und das ist, woran Johannes der Täufer denkt. Das ist, warum er auf Jesus zeigen kann und rufen kann, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus ist der Knecht Gottes aus Jesaja 53. Deswegen ruft Johannes auf diese Weise aus. Jesus ist der gerechte Mensch und heilige Gott zugleich. Nur Jesus hat das Gesetz Gottes gehalten und ist qualifiziert, als Stellvertreter zu leiden. Also nochmal, keiner von euch darf hier weggehen und es nicht verstanden haben. Warum wird Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet? Warum? Die Antwort: Weil er der Einzige ist, der anstelle von Sündern die Strafe für immer bezahlen kann. Er ist das Opferlamm. Und das Zweite, nicht nur können ist ja oft die Frage, sondern auch wollen. Es gibt viele Dinge, die man kann, aber will man sie tun? Er ist auch das Lamm Gottes, weil er der Einzige ist, der diese allerschlimmste Strafe auf sich nehmen will. Wie ein unterwürfiges Lamm, das ohne Protest leidet bis zum Ende. Das nicht kurz vor dem Tod entscheidet, alle Legionen Engel zu mir, Feuer über meine Feinde, ein neuer Leib, Nägel weg, dann werden wir alle verloren. Er hat bis zum Ende als unterwürfiges Lamm gelitten. Also, ich rufe dich auf, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wie hat er sie hinweggenommen? Hat er sie genommen und weggeworfen? Das klingt so wie Micha 7, wo es heißt, er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Aber wisst ihr, das ist nur ein Bild. Gott kann nicht die Sünden ins Meer werfen. Und da wird sie niemand bezahlen. Was er gemacht hat, er hat die Sünde genommen und ans Kreuz geworfen, auf seinen Sohn. Jesus hat die Sünde hinweggenommen, indem er sie auf sich nahm. Das ist der einzige Weg, wie Sünde weggenommen werden kann. Er ist das Schuldopfer für Menschen aus allen Nationen. Bitte hört das. Nicht nur für Juden, für jeden ohne Ausnahme. Nicht für jeden ohne Ausnahme, sondern für jeden ohne Unterschied. Also egal, welche Nation, welche Art von Mensch. Deswegen ist es so wichtig, sein Vertrauen auf Christus zu setzen und umzukehren. Denn das ist nicht automatisch für jeden geschehen, aber für jeden ohne Unterschied. Keiner kann sagen, mich betrifft das nicht, ich kann nicht kommen. Doch, du kannst kommen. Warum? weil Golgatha geschehen ist. Und das ist jetzt die Prüfung für dich, ob du das folgende Lied so singen kannst, wie es hier steht. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Bild für Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ich das Gotteslamm sehe. Amen. Lasst uns beten. O Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist. Nicht nur, weil du die Sünde auf dich nehmen kannst, sondern weil du es wolltest. Du wolltest der Knecht sein, der den Willen des Vaters ausübt. Und danke, Vater, dass du es so bestimmt und gewollt hast. Da besteht kein Konflikt, sondern absolute Einheit mit deinem Sohn. Du wolltest uns retten und dein Sohn wollte es vollbringen. Danke, dass du uns Augen gibst durch deinen Geist, den Heiligen Geist, damit wir sehen, das Lamm Gottes, das auch meine Sünde getragen hat. Amen.